Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg, wöchentlich mit neuen Wegbegleitern, die dich ein Stück weit an die Hand nehmen und dir zeigen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und wie du das auch schaffen kannst, wie Buddies, die dich einfach mal ein Stück weit mitnehmen und sagen, guck dir, na, geh mal in die Richtung. Mein heutiger Gast hat das, wovon alle träumen, nämlich den Top-Körper. Anfangs hatte er aber genau das Problem, wie wir alle auch. Also er hat trainiert und irgendwie ist nicht wirklich was passiert am Körper. Und dann kam auch noch dazu, dass er 2013 einen schweren Unfall hatte. Hören wir gleich auch noch mehr dazu. Die Ärzte haben ihm empfohlen, nie wieder trainieren zu gehen. Er hat sich gedacht, nee, Leute, jetzt erst recht. Ich mache das, ab zum Traumbody. Und wie er das gemacht hat, das verrät er uns heute hier im Fahrtenbuch-Podcast. Herzlich willkommen, Siad Roscher.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Anders. Vielen Dank für die Anmoderation. So,
das ist richtig. Das ist immer das, wenn man auch einen Podcast hat, gell, dann so, warte mal.
Ja, jetzt muss ich kurz umdenken, ich bin in einer anderen Schiene. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, hier zu sein.
Nimm uns doch mal mit, wie warst du als Kind?
Oh, das ist eine Frage, die ich so lange nicht mehr gestellt bekommen habe. Ich glaube, verhältnismäßig normal. Also wenn du mich jetzt fragst, wie ich als Kind war, muss ich an meine Grundschulzeit zurückdenken. Als erstes, ganz normaler Bursche, möchte ich mal meinen. Hab viel im Fußballverein gespielt, hab da versucht, irgendwie aktiv zu sein. Meine Eltern haben versucht, dass ich ein bisschen mehr Sport mache. Mittelmäßiger Schüler. Ich kann mich ganz gut dran erinnern. Ich habe damals viel abgeschrieben bei meiner Banknachbarin und war dann ganz traumatisch, als ich aufs Gymnasium musste und wusste, dass sie nicht mehr neben mir sitzt und ich dann auf meine eigene Leistung angewiesen war. Und so hat sich meine Jugend entwickelt, beziehungsweise irgendwann bin ich dann zum BMX-Fahren gekommen und das war meine erste große Leidenschaft im Leben. Das hat auch letzten Endes zu der Katastrophe geführt, die du eben schon angesprochen hast. Und das sind so diese kleinen Räder, wo man so Rückwärtssaltos macht und Stunts macht. Und ich glaube, da habe ich so das erste Mal erfahren dürfen, was es heißt, seinen eigenen Weg zu gehen, in Anführungsstrichen, weil wir damals in den Wald gegangen sind, gebuddelt sind und dann auch gesehen haben, dass wir mit unseren eigenen Händen, also mein bester Kumpel und ich damals, irgendwie uns unser Traumleben erschaffen können tatsächlich. Und für uns hieß das halt, okay, wir sind im Wald bei Wind und Wetter und bauen irgendwie welche großen Sandsprünge und fliegen dann durch die Luft und landen später im Krankenhaus. Aber das war irgendwie die größte Zeit für uns.
Und war das der Ansporn auch so und am Ende des Tages landen wir im Krankenhaus?
Nein, selbstverständlich nicht, aber der Ansporn, ich glaube, da fing das auch an, also da habe ich auch tatsächlich meine Fitnessgrundsteine gelegt, auch wenn es sich komisch anhört, aber da ging es schon viel um Progression, wie kann man versuchen besser zu werden, höher, schneller, weiter, das ist für damals natürlich unsere Motivation gewesen und so habe ich, glaube ich, den Großteil meiner Jugend auf dem BMX tatsächlich verbracht. In der Schule habe ich viel gepennt. Das war irgendwie nicht so meine Zeit. Und ich war eher draußen in der Wildnis. So, das ist so meine Jugend gewesen.
Wo kommst du her?
Ich bin gebürtiger Berliner. Auch wenn ich mich eine Zeit lang dafür echt geschämt habe, weil ich irgendwie mehr dem Dorfe hin mich gesehnt habe, der Ruhe und dieser Weite. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen kommen auch meine philosophischen Vorlieben her. Ich bin so viel so stoisch, beschäftige ich mich viel mit stoischen Philosophie und das hat sich irgendwie in dem Dorfsein immer wieder gespiegelt, diese Weite, diese Ruhe. Jetzt wohne ich aber in Berlin, wobei ich auch eine Zeit lang in Thailand gelebt habe, beziehungsweise eine lange Zeit lang in Thailand gelebt habe zwischendurch und auch ein bisschen die Welt bereist habe. Aber ich komme aus Berlin und aktuell auch in Berlin.
Hattest du Träume in deiner Jugend?
In meiner Jugend eher nicht. Ich glaube, das ging erst los mit meiner Schulterverletzung, die du schon angesprochen hast, die durch das Radfahren passiert ist tatsächlich. Da war dann ein Sturz und ich hatte eine sogenannte Schulter-Eckgelenksprengung. Das heißt, ich bin auf volle Bude raufgefallen, da sind alle Sehnen gerissen und dann haben ja damals die Ärzte gesagt, ja Junge, das war's, du kannst nie wieder schwer deine Schulter schwer belasten und solltest jetzt versuchen, irgendwas anderes zu machen, weil da ging es dann damals schon langsam los mit dem Krafttraining, weil ich mich dafür interessiert habe. Und
wie lief denn das ab? Hat es dich da so total auf die Schnauze gehauen mit dem Fahrrad zusammen oder wie war das?
Ja, also du musst dir vorstellen, du hast immer einen Absprung, ne, der dich dann halt in die Luft katapultiert und dann auch eine Landung, die du halt sauber ausfährst. Und ich wusste, dass ich mich verschätzt habe und im Grunde die Weite nicht schaffe. Und was passiert wäre, dass ich quasi mit der Schnauze vom Fahrrad sonst voll an die Kante geknallt wäre und dann, was ich auf meinem Gesicht gelandet wäre, also einen Schuss in die Sonne gemacht hätte. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, also wie ich es auch gelernt habe, wir haben das damals 8 Jahre gemacht, wusste ich, okay, ich muss jetzt runterspringen erstmal vom Fahrrad und habe versucht, das auszulaufen und zumindest auf meinen Füßen und nicht auf meinem Gesicht zu landen. Und das Problem war aber, dass ich eine sehr hohe Geschwindigkeit drauf hatte, ein hohes Momentum und das nicht auslaufen konnte. Ich bin zwar zuerst auf meinen Füßen gelandet, aber meine Beine sind nicht hinterhergekommen mit der Geschwindigkeit, die mein Körper drauf hatte sozusagen. Mhm. Und so habe ich dann doch den Schuss in die Sonne gemacht und habe mich im Grunde aber klein gemacht, bin dann aber komplett auf der Schulter gelandet und dann hat quasi, also meine ganze Schulter hat dann das ganze Momentum abgefangen. Ja, und diese drei Sehnen, die quasi die Schulter in der Schulterpfanne halten, über Schlüsselbein rübergehen und hinten mit dem Schulterblatt alles verbinden, ja, die haben dann den Geist aufgegeben und sind alle auf einen Schlag gerissen.
Boah.
Und das nennt man Schultereckgelenksprengung. Ist eine Verletzung, die man nicht haben will, so haben mir das damals die Ärzte gesagt, als ich gefragt habe, wie schwer die Verletzung ist. Ja, das war ziemlich ätzend.
Dann ging es ins Krankenhaus.
Genau, und dann wurde ich im Grunde 2-mal operiert. Insgesamt waren es 7 Monate, die Zeit, die ich mit der Reha dann auch verbracht habe. Und dort ist dann so langsam der Wunsch in mir, also weil du mich nach Träumen gefragt hattest, der Wunsch entfacht, irgendwie mehr aus mir und meinem Leben zu machen. Das war natürlich damals versinnbildlicht über das körperliche Ideal, was zu diesem Zeitpunkt in unendlich weite Ferne gerückt ist und sozusagen genau das war, was ich nie wieder haben konnte. Da ist dann dieser Wunsch sehr stark in mir entfacht und ich hatte dann auch damals das Zitat von Sokrates gelesen, der mal gesagt hat, kein Mann hat das Recht, Amateur in seiner körperlichen Fähigkeit zu sein, was für eine Schande es ist, für einen Mann zu wachsen und zu altern, ohne jemals die Kraft und Schönheit zu erblicken, zu dem sein Körper in der Lage ist. Und der Satz, der hat bei mir so komplett reingehauen. Also, und das war schon immer meine hohe intrinsische Motivation, meinen Körper nach einem gewissen ästhetischen Ideal zu formen, um das einmal erblicken zu können. Dass ich irgendwann sagen kann, okay, ich habe dieses Geschenk bekommen vom Leben, vom Gott oder von der Matrix, wie auch immer man das sehen möchte. Und es wäre tatsächlich eine Schande, dieses Werkzeug nicht voll auszubilden. Und das war dann mein allererster großer Traum, der mich ja dann, also bis im Grunde meine ganze Karriere bis heute begleitet sozusagen und immer noch der Ursprung all meiner Arbeit ist heute tatsächlich. Und das ist so dieser erste Wunsch in mir gewesen oder der erste Traum, der Wunsch nach dem Traumkörper mehr oder weniger. Und später im Laufe der Zeit, und das ist heute immer noch mein Traum, wenn man das mal so ausdrücken möchte, ist es dann dieses Wissen auch zu lehren und den Leuten all das zu zeigen, was im Grunde damit möglich ist und wie schön das Leben sein kann, wenn man mit seinem Körper arbeitet tatsächlich und wie viel man daraus ziehen kann. Und so ist der Wunsch, der Traum in mir entstanden, auch Autor zu werden. Und so sind das auch heute meine beiden Dinge, die ich hauptberuflich mache.
Super cool. Wir werden auf deine Bücher noch später zu sprechen kommen. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist das für ein Gefühl, wenn du da im Krankenhausbett liegst? Ja, du weißt, deine Schulter hat es komplett zerschmettert. Und alle um dich rum sagen, okay, das war's jetzt eigentlich. Also trainieren brauchst du nicht mehr anfangen. Tut mir leid.
Ja, das ist eine.
Muss ja was hochgekommen sein, was dann gesagt hat, nee, ich zeig's euch allen.
Ah, das ist interessant. Ich glaube, so in der Form hat mich das noch nie einer gefragt, was ich damals in den Momenten gefühlt habe.
Na, siehst du mal.
Jetzt muss ich mal tief zurückreisen, quasi auch in meine Gefühlswelt. Und das ist. Also für mich damals hat sich's wie ein Todesurteil angefühlt. Dass die Leute gesagt haben, das ist das Ende und hier geht's nicht mehr weiter. Und das ist wie ein bisschen, habe ich mir das vorgestellt, wie so noch vor so einer großen Klagemauer, wo man gegenhämmert und nicht zurückkommt, mehr oder weniger. Und ich habe mich vom Leben sehr bestraft gefühlt und auch nicht verstanden, worin der Sinn dahinter liegt, warum das mir jetzt ausgerechnet passieren musste, mit damals 19 Jahren, glaube ich, und warum ich in der Blüte meines Lebens mehr oder weniger, warum mir das genommen wurde. Mhm. Und wie ein Todesurteil hat sich eine Zeit lang angefühlt. Und das ist etwas, was ich dann sehr lange, also mit mir halt rumgetragen habe. Und dann kommen auch Geschichten wie Wut dazu. Und aber aus dieser miserablen Lage ist dann irgendwann auch Hoffnung entstanden und dieser Gedanke, was wäre, wenn? Und so habe ich mir damals geschworen auch, und das ist auch tatsächlich bis heute der Fall, wenn mir das Leben nur noch einmal die Chance gibt, Sport machen zu können und zu trainieren, dann ziehe ich das Ding zu 100% bis zum bitteren Ende durch, mehr oder weniger. Und daran habe ich mich dann damals festgehalten. Das hat mir also dafür gesorgt, dass ich zumindest nicht noch tiefer abgerutscht bin und dass es mir nicht noch schlechter ging. Und so habe ich ja 7 Monate auf den Tag gewartet, mehr oder weniger, an dem das Leben mir vielleicht dann doch noch einmal eine Chance gibt. Und daran erinnere ich mich heute noch viel zurück. Also zum Beispiel, wenn ich keine, wie jeder das mit dem Sport hat, das ist ja der Klassiker, dass man keine Lust hat oder dass man, ja, komm, ich gehe morgen oder so, dann erinnere ich mich wieder an die Worte von meinem jüngeren Ich, der danach gefleht hat, dass er heute ins Training gehen würde, könnte einfach nur, dass er den Luxus hat, tatsächlich sich mit Unlust rumzuschlagen, nicht mit diesen körperlichen Behinderungen. Mhm. Und daran habe ich mich damals sehr stark festgehalten und das hat dafür gesorgt zumindest, dass ich nach vorne gehen konnte. Und gleichzeitig habe ich dann auch damals die stoische Philosophie für mich entdeckt.
Okay. Und
das ist ja so ein bisschen, also, weiß nicht, hast du dich schon mal ein bisschen mit der stoischen Philosophie beschäftigt?
Sag ein bisschen was?
Genau, also wenn, ich habe das damals so wahrgenommen, dass die Stoiker sehr ernüchternde Menschen sind, die keine Freude im Leben haben wollen und alles ist irgendwie schlecht. Und das ist aber nur an der Oberfläche der Fall. Und die viele stoische Kernprinzipien gehen im Grunde daher, dass man die Dinge versucht zu akzeptieren, wie sie sind und dennoch versucht, das Beste daraus zu machen. Und so habe ich damals viel Seneca gelesen, bin zu Marcus Aurelius gekommen und die habe da drin im Grunde Trost gefunden und mich auch über diese Zeit überbrückt, mich dank derer Bücher auch über diese Zeit überbrücken können. Und ja, und irgendwann war dann der Tag am 1.1.2014, wo ich wieder im Fitnessstudio stand, gegen den Rat aller Ärzte und mir gesagt habe, okay, jetzt probiere ich es und gucken, was passiert.
Geil. Und heute stehst du da. Ich habe von dir ein Plakat gesehen, da bist du auf dem McFit Model Cover, genau. Sozusagen. Was geht da denn ab? Wie wird man das?
Das ist also ich hatte eine Zeit lang, habe ich als hauptberufliches Fitnessmodel gearbeitet, was so ein bisschen für mich die Spitze war, dass ich dieses Leid der Vergangenheit überwunden habe, was tatsächlich lange Jahre noch in mir war, auch vor allem diese Angst, dass das wieder einbricht, mehr oder weniger, dass die Sehnen wieder durchreißen. Und ich bin natürlich heute besonders vorsichtig oder auch teilweise prädestiniert dafür, immer auf meine Ausführungen zu achten, alles doppelt und dreifach zu checken. Ich bin der Meinung, ich habe deswegen auch ein sehr hohes Körpergefühl entwickelt, um dann immer in mich reinzuhorchen, okay, schmerzen gerade meine Muskeln oder ist das gerade was anderes? Mhm. Und das ist einer meiner Vorteile, die ich heute sehe, mehr oder weniger. Aber ich bin damals zum Modeln gekommen, weil mich McFit mehr oder weniger unter Vertrag genommen hat tatsächlich. Das war nach, glaube ich, guten 3 Jahren Krafttraining, bin ich damals einfach die haben eine Agentur in Berlin, die Modelagentur. Und meine Freunde haben damals gesagt, ja, du siehst mittlerweile so gut aus, du hast ein Sixpack, du hast nie ein Sixpack gehabt, ganz hässlich bist du auch nicht, jetzt geh da hin. Und naja, dann bin ich halt total beängstigt, mehr oder weniger hin und dann so, ja, hallo, ich bin's, ja, mir wurde gesagt, ich soll mich bei euch vorstellen. So, ja, super, dass du hier bist. Und dann haben die meinen Namen aufgenommen, mich ausgemessen, solche Sachen. Und tatsächlich eine Woche später kam dann der erste Anruf für einen Job.
Okay.
Damals noch viel kostenlos. Ich habe damals, das erste halbe oder dreiviertel Jahr sehr viel kostenlos für McFit gearbeitet. Bin zu den Jobs immer gefahren. Und das war für mich immer schon eine total wilde Zeit, weil ich immer dachte, okay, ich bin dieser Junge, der aus dem Dorf kommt, bei dem die Ärzte gesagt haben, du kannst das alles nicht.
Ja. Und plötzlich stehst du mit Top-Buddy da dran und bist genau, als Fitnessmodel und, gebucht, ja.
Genau, werd gebucht und dann, ich habe damals noch viele so Studentenjobs gemacht und links und rechts ausgeholfen und Promotion-Jobs. Und dann kam damals, das war so einer der Kehrpunkte in meinem Leben, dann wurde ich damals für das Netto-Prospekt gebucht. Netto ist ja der Supermarkt. Mhm. Und die haben mir damals, ich weiß gar nicht, ob ich es öffentlich sagen kann, die haben mir 200 Euro damals geboten. Und ich hätte arbeiten gehen müssen für 50 Euro für den Tag. Aha. Und dann hatte ich die Wahl, also der allererste bezahlte Modeljob oder 50 Euro arbeiten gehen. Und dann habe ich noch am Morgen angerufen bei der Promotion-Firma und habe mich krank gemeldet und bin dann zum Job gefahren und habe dann damals für 200 Euro gemoddet den Tag. Und das war für mich so, wo ich dachte, das ist jetzt scheiße, da ist eventuell für dich was zu holen. Und dann war ich super hinterher. Also ich habe immer eine SMS nachgeschrieben, mich immer bedankt bei allen, immer bei der Agentur bedankt. Und dann ging das, ist das irgendwann eskaliert. Und der Gipfel war dann der 2017, der New Body Award. Ich glaube, McFit hatte 20-jähriges Jubiläum gefeiert.
Okay. Und
wollte dann ein riesengroßes Event machen, wo sie im Grunde die beste Transformation küren, die im Laufe der Zeit passiert ist bei McFit. Und da konnte man sich dann bewerben und dann jedes Mitglied konnte sich bewerben und ich glaube insgesamt waren es knappe 5000 Bewerbungen, die dort reinkamen. Mhm. Und ich habe mich auch beworben und ich habe das Ding gewonnen.
Da gab
es ein riesengroßes Event. Das war glaube ich mit einer der besten Abende meines Lebens. Ich habe damals geheult wie ein Schlosshund, weil das so die Übergabe dieses Preises im Grunde. Da war dann der Deckel drauf auf dieser scheiß Vergangenheit, auf diesen Verletzungen, diesen ganzen Schmerz, den ich hatte und diese Unsicherheit. Das war sozusagen danach war so Schluss.
Also
seitdem habe ich das Gefühl, ich bin Sportler, mehr oder weniger.
Ja. Und nicht nur mehr oder weniger.
Und genau, und dann gab es eine große Neujahrskampagne, 2018 war das dann, wo dann, das ist ja ganz klassisch, ne, die Fitnessstudios machen Werbung, kommen ins Fitnessstudio und für diese Neujahrs- und Sommerkampagne war ich dann quasi das Gesicht beziehungsweise der Körper für McFit und dann haben die, glaube ich, Plakate europaweit aufgestellt und ich bin auch selber ein paar Mal an mir vorbeigelaufen und das ist ein absolutes surreales Gefühl und ich war dann auch auf Covern drauf von Magazinen und in Magazinen drin und wo ich dann dachte, okay, crazy, wenn das die Ärzte wüssten. Aber das ist so für mich der ultimative Beweis, dass Veränderung möglich ist und oftmals auch viel größer und krasser, als man es selbst denken könnte.
Jeder, der jetzt bis hierhin zugehört hat, wird sich jetzt fragen, wie hat er das gemacht? Nimm uns doch da mal mit rein und am besten gleich mit so ein paar Tipps. Wir sind ja in so einer schnelllebigen Welt. Jeder will ja im Prinzip schnell und praktisch und alles sofort ein Superbody. So schnell geht's aber nicht, oder? Was braucht
ich? Ja und nein. Ich versuche mich kurz zu fassen. Die ganze Antwort mehr oder weniger hat mich mittlerweile 3 Bücher gekostet, beziehungsweise jetzt ein 4. und das 5. ist nächstes Jahr in Planung. Puh. Es ist tatsächlich, auf der einen Seite ist es sehr simpel, auf der anderen Seite ist es auch komplex, aber ich versuche es ein bisschen einfacher zu machen. Was viele Leute denken, und das ist, glaube ich, ich versuche immer auch an meiner Arbeit, an meinem eigenen oder an den Glaubenssätzen zu rütteln, was Leute denken, wie ich tatsächlich lebe. Ich bin 3-mal die Woche im Fitnessstudio. Das ist verhältnismäßig wenig für jemand, von dem man, oder in den Glaubenssätzen, dass jemand, okay, du verdienst dein Geld damit, du wohnst doch bestimmt im Fitnessstudio. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Und ich glaube, eins der wichtigsten Punkte ist, dass man versteht, dass das Fitness in das Leben passen muss und nicht umgekehrt. Und viele Leute glauben, dass man besonders hart trainieren muss, dass man besonders lange trainieren muss, dass es besonders doll schmerzen muss im Training. Das ist aber alles nicht der Fall. Und das ist auch nicht, was mich an die Spitze gebracht hat in meiner Nische mehr oder weniger als Fitnessmodel, sondern was mich im Grunde von dem Rest unterscheidet, ist meine hohe Konsistenz. Dass ich der bin, der tatsächlich jede einzelne Woche da bin. Sicherlich irgendwann gibt es dann auch noch genetische Ausnahmen und Freaks mehr oder weniger, die natürlich noch viel, viel krasser sind als ich. Aber wenn ich mich jetzt von meinem damaligen Ich mit meinem damaligen Ich vergleichen müsste oder mit dem Otto-Normalbürger, auch wenn es sich total abgehoben anhört gerade, dann bin ich der einfach 3-mal die Woche im Gym ist, komme was wolle. Und das seit mittlerweile 6 Jahren. Und ich sehe, dass die meisten Leute eine On-Off-Beziehung mit dem Fitnessstudio führen, dass sie meistens aus Schmerz motiviert, eine hohe Motivation haben, also eine Weg von Motivation und dann einen Monat, weiß ich nicht, fast jeden Tag gehen, mehr oder weniger, bis sie dann merken, okay, A, es hat sich jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel getan und dann B, warum sollte ich mir das alles überhaupt antun, wenn sich eh nicht so viel tut? Also C, lasse ich es wieder sein. Und dann, dann oh Mann, das Schmerz wieder groß und dann fängt es wieder an. Und so haben viele Leute eine On-Off-Beziehung. Und ich glaube, der erste Tipp, und das ist, bevor man mit den wissenschaftlichen Wegen zum Muskelaufbau anfängt, muss man akzeptieren, dass man sich eine Routine zurechtlegt, mit der man tatsächlich gerne lebt. Das ist so ein bisschen, das hört sich so simpel an, aber das ist auch eins meiner Geheimnisse, dass ich vom Fitness nicht überdrüssig bin, A, weil es nicht den Großteil meiner Zeit in Anspruch nimmt und B, weil es tatsächlich sehr stark in mein Leben passt. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ein berufstätiger Vater oder eine berufstätige Mutter sagt, okay, ich habe nur zweimal die Woche Zeit zum Fitness zu gehen, dann ist das, womit man arbeiten sollte und dann sollte man damit seinen Frieden finden oder dreimal die Woche zum Beispiel. Was viele Leute aber glauben oder sich unnötig stressen, dass sie glauben, okay, ich müsste sechsmal die Woche gehen, ich kann aber eigentlich nur dreimal und dann mit aller Gewalt probieren, irgendwie diese 4 bis 5 Mal noch in der Woche unterzubringen, nur um dann kläglich zu scheitern und dann wieder auf 0 Mal zurückzufallen.
Ist das denn eigentlich so? Also wenn ich jetzt 6 Mal die Woche gehe, dann irgendwas wird da ja schon passieren, oder?
Ja, in der Regel schon. Aber die in der Trainingslehre, um ohne jetzt zu abstrakt zu werden, gibt es ein mögliches Wachstumspotenzial, sowohl beim Muskelaufbau als auch beim Fettverlust. Wobei der Fettverlust primär über die Ernährung gesteuert werden sollte, nicht über den Sport, und der Muskelaufbau durch das Training. Und wenn es darum geht, zum Beispiel besser auszusehen, ist das die Kombination, die man braucht. Ne? Muskelmasse hoch, Fettmasse runter, sorgt im Grunde dafür, dass man einen sportlichen und auch einen vor allem gesünderen Körper hat. Gibt es ein genetisches Wachstumspotenzial. Und in der Regel sagt man, wenn man alles richtig macht, kann man im ersten Jahr ungefähr 1 Kilo Muskelmasse pro Monat aufbauen. Das geht so das erste Jahr und dann halbiert sich das jedes Jahr.
Okay.
In der Regel reicht, und dafür muss man die Reize setzen im Training. Und das reicht in der Regel, wenn man 3-mal die Woche im Fitnessstudio ist. Das wird man im Grunde nicht beschleunigen, wenn man 6-mal die Woche da ist. Das ist ja, was viele Leute glauben. Und das ist ja das eins der Paradoxen, von denen ich versuche, in meinen eigenen Podcast immer zu reden, dass man das nicht beschleunigen kann, indem man mehr macht. Selig. Für die ganz Profis unter uns, ab dem 5., 7. oder 8. Jahr muss man mehr machen. Dann sollte man vielleicht wirklich gucken, dass man 5-mal die Woche im Fitnessstudio ist. Aber dann macht man das wahrscheinlich auch schon wirklich hauptberuflich. Also auch im Sinne von, dann ist man Bodybuilder oder solche ganzen Geschichten. Dennoch wird man am Anfang würde ich die ersten 5 Jahre tatsächlich einordnen, diesen Prozess nicht beschleunigen, indem man mehr da ist. Und viele Leute glauben aber, dass je mehr man leidet, je mehr es wehtut, desto mehr Widerstand sich ergibt im Training, desto besser werden die eigenen Resultate sein. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall.
Okay, jetzt hast du schon angesprochen, Ernährung und Training, das ist ja immer so das große Ding. Wenn du dich richtig ernährst, dann fällt dir das Training auch leichter, beziehungsweise ist schneller was sichtbar. Wie sieht denn jetzt deine Ernährung aus?
Also da hast du das richtig erkannt. Also die Ernährung steuert primär, wie viel Fett wir haben. Das ist so das eine. Das geht über die Energiebilanz. Da gibt es das klassische Kalorien, die man isst versus Kalorien, die man verbraucht. Und wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, was in der Regel der Fall ist, dass die Leute tendenziell einen zu hohen Körperfettanteil haben, muss man sich im Kaloriendefizit befinden. Der zweite Faktor, der in der Ernährung wichtig ist, ist eine hohe Proteinzufuhr. Das sind so die beiden Fundamente, auf denen eine gute Ernährung beruht, so möchte ich es mal meinen. Also eine Kalorienmenge, die auf das Ziel angepasst ist, in Kombination mit einer hohen Proteinzufuhr. Und tiefer würde ich jetzt fast gar nicht gehen wollen, und vor allem um nicht noch mehr Ratschläge zu geben, denn das ist ein großes Konstrukt, was sich alles gegenseitig beeinflusst. Dennoch sind viele Dinge, also im Mainstream vor allem, ist Fitness mit unfassbar vielen furchtbaren Glaubenssätzen besetzt. Zum Beispiel Kohlenhydrate machen dick, nach 18 Uhr darf man nichts mehr essen, Zucker ist ganz böse, Fett macht auch dick, ja, Protein ist eigentlich im Grunde auch schlecht. Okay, man muss 5, 6 Mal Mahlzeiten essen, warum auch immer. Und so sind, es wird man nur mit Glaubenssätzen bombardiert und man weiß im Grunde gar nichts, was man machen muss. Und wenn ganz normal, also wenn du mich jetzt bei meiner normalen Ernährung sehen würdest, da würdest du wahrscheinlich aus allen Latschen fallen. Weil du sagst, okay, hä, du ernährst dich ja wie ein ganz normaler Mensch, mehr oder weniger. Und das ist es auch. Die viele Leute denken, dass man sich in ein komplettes Extrem bewegen muss, um den Extrem zu erreichen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Und einer der, wenn du mich jetzt, oder wenn ich einen Ernährungstipp geben müsste, ist es, dass man auf jeden Fall sich damit beschäftigt, mit der Kalorienmenge. Denn Statistiken und Studien zeigen, dass man sich im Schnitt um 50% in der Kalorienzufuhr verschätzt. Das heißt, wenn jemand 2000 Kalorien glaubt, am Tag zu essen, ist der viel eher 3000. Mhm. Und das lässt sich ja auch wunderbar an den ganzen Zahlen sehen. Die Leute werden immer dicker, nehmen immer mehr zu. Und das resultiert darin, dass man einfach mehr Kalorien isst. Da ist nicht der Zucker dran schuld. Da sind auch nicht die verarbeiteten Lebensmittel schuld. Daran ist nicht Gluten schuld oder was auch immer.
Sondern du bist schuld.
Ja, auch. Und ja, man isst im Grunde mehr. Das ist ja so, das ist das allergrößte Problem, was wir Menschen haben, zumindest im 21. Jahrhundert, dass man einfach zu viel isst.
Okay.
Ursache dafür ist, dass Nahrung deutlich leichter erhältlich ist und dass verarbeitete Lebensmittel deutlich kaloriendichter sind als noch vor 20, 30, 40 Jahren zum Beispiel. So. Wenn man das akzeptiert, dann sollte man im ersten Schritt erstmal hingehen und einen Blick auf seine Kalorienzufuhr achten und gleichzeitig versuchen, seine Proteinzufuhr zu erhöhen.
Zum Beispiel, was esse ich dann? Gib mir mal so ein...
Also
so
wenn man als Omnivor Fleisch und Hühnchen einmal am Tag, aber das reicht auch, ich persönlich bin Vegetarier, dann kann man Geschichten wie Magerquark essen, Körniger Frischkäse, Eier und dann auch noch Protein, die sich einfach hinzugeben, wenn man vollwertige Kohlenhydratquellen isst, wie zum Beispiel Linsen, Dinkelflocken, Haferflocken. Da kommt man relativ schnell auf eine gute Proteinzufuhr. Ich sag so, mindestens sollte man 1,6 Gramm je Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich nehmen. Aber die Faustformel, mit der ich in der Regel auf meinem Blog und auch in meinen Büchern arbeite, ist 2 Gramm. Das heißt, das Körpergewicht mal 2. Und das ist so diese Proteinzufuhr, die man am Tag haben sollte.
Okay.
Und als drittes sucht man sich Lebensmittel aus, die man tatsächlich sehr gerne isst. Das ist so das gleiche wie mit der Routine finden. Die Trainingsroutine, was kann ich machen, ist das gleiche in der Ernährung der Fall. Was die meisten Menschen machen, ist, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt fit, jetzt ist der 1. Januar, jetzt geht mein, in Klammern, großes Leiden los. Und ich streiche alles raus, was ich gerne esse. Nudeln raus, ein Stück Schokolade raus, Obst raus und dann suchen sich viele, dass ich überspitze das, ich stelle das gerne mal so überspitze, aber das ist die
Realität. Aber es ist ja die Realität.
Das ist die Realität und ich hab mittlerweile, mit über 10.000 Menschen war ich im Kontakt und ich weiß das halt, dass es genau der Fall ist. Und viele Leute gehen halt so ran, dass sie genau das, was sie am liebsten essen, als allererstes rausstreichen und im Grunde denken, A, Fitness bedeutet gar nichts mehr zu essen und als zweites nur noch Grünzeug zu essen. Und das ist furchtbar. Und ich bin halt auch keine eiskalte Maschine und ich esse natürlich auch gerne Schokolade und auch Popcorn. Und das hat alles seinen Platz und es ist auch nichts schlimm daran. Man muss bloß halt mit den Kalorien gucken und dann wird das in der Regel schon in die richtige Richtung gehen. Und der dritte Tipp wäre sozusagen neben der Kalorienmenge, mit der man sich zumindest einmal beschäftigen sollte, dass man da mal durchsieht, dann die Proteinmenge und das dritte, dass man sich Lebensmittel zurechtlegt, ungefähr 5 bis 10, die man jeden Tag sehr gerne essen würde und dass man dorthin das optimiert in den Mengen vor allem. Dass man, und das ist, wie gesagt, hatte ich eben schon gesagt, dass das häufige Problem ist, dass viele Leute einfach zu viel essen und dass man einfach von den Dingen, die man gerne isst, lieber in Moderation isst, dass man halt nicht komplett über diese Kalorienmenge hinausschießt.
Okay.
Das reicht schon fast für den Anfang.
Aha. Und dann gibt es ja einen Wasserfall voller Ausreden, die uns davon abhalten. Gibt es da einen Tipp von dir? Ich nehme dich mal ganz kurz in meinen Alltag mit. Ich habe immer mal wieder angefangen, ins Fitness zu gehen. Und ich habe irgendwie, weil ich bin Schlagzeuger, seit ich 3 bin, das heißt, ich habe irgendwo im Oberkörper zumindest immer eine ganz gut grundtrainierte Geschichte. Da muss ich auch nicht so viel tun. Mit bisschen Training sieht es immer gut aus. Habe ich irgendwie Glück gehabt. Und dann habe ich das aber jedes Mal wieder schleifen lassen. Und jetzt seit so einem halben Jahr bin ich relativ sehr kontinuierlich. Und jetzt macht es mir auch Spaß. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe so einen Trainingsbuddy, mit dem mache ich das immer zusammen. Dann ist es lustiger und so. Wir ziehen das richtig durch. Aber was sagst du dir selber, wenn du keinen Bock hast? Und wie motivieren wir uns, dass wir das dann auch mal durchziehen? Gibt es da Tipps?
Das ist wieder eine große Frage, mehr oder weniger. Ich würde tatsächlich als erstes auf die Routinen verweisen, dass man sich die zurechtlegt, wie sie einem gerne liegen tatsächlich. Das sorgt schon maßgeblich dafür, dass Motivation kein großes Thema ist, wobei ich sowieso kein großer Fan von Motivation bin, weil Motivation kommt und geht. Und das ist eher eine Grundsatzentscheidung, die man mit sich zumindest zu Beginn treffen sollte. Und die beginnt halt, dass man sich eine Routine zurechtlegt. Und dann sollte man sich daran halten, mehr oder weniger. Es sollte auch durchaus leichter dann sein. Was hilft, was mir persönlich hilft, ist zu sehen, dass es nach vorne geht. Und das ist so eins der, wie gesagt, bei uns im Fitness-Genre sagt man, das ist der Day-One-Shit, also das, was man am allerersten Tag macht. Und zwar, dass man sich seine Leistung dokumentiert, die man im Training abruft. Also ich weiß seit 2014 im Grunde, seit meinem allerersten Tag an, wie meine tatsächlichen Leistungen im Fitnessstudio waren. Wie viel Gewicht habe ich bewegt? Bin ich besser geworden? Bin ich schlechter geworden? Und was ich aus meinen Coachings und aus all meinen E-Mails weiß, ist, dass die Leute die Progression sehen, dass sie tatsächlich stärker werden. Zum Beispiel, sie fangen an mit 50 Kilo Bankdrücken und schaffen es nicht. 3x8 Wiederholungen. Im nächsten Training haben sie 9 und 2x8 geschafft. Im übernächsten vielleicht 3x10 oder was auch immer. Und das ist der Beweis dafür, dass es nach vorne geht. Denn nichts ist frustrierender, als irgendwie zu machen und zu tun und einen Input zu haben, aber kein Output zu haben. Und das Problem ist mehr oder weniger, dass viele Leute ihren Erfolg dann am Spiegelbild festmachen wollen. Und dann sage ich, okay, Woche 1 ist rum, okay, nichts getan. Ich warte noch eine Woche. Woche 2 ist rum, es hat sich immer noch nichts getan. Woche 4 ist rum, naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist sich am Outcome zu orientieren, ist häufig nicht erfolgsversprechend, während es deutlich erfolgsversprechender ist, sich auf seine Progression zu trainieren, zumindest seine Leistung im Fitnessstudio abzurufen und zu sehen, okay, krass, ich werde wirklich stärker, es geht wirklich nach vorne. Und dann ist der Traumkörper in Anführungsstrichen nur ein Nebeneffekt davon tatsächlich. Mhm. Und das ergibt sich dann mit der Zeit. Und ja, und wenn es hart auf hart kommt, wenn alle Stricke reißen, dann halte ich mir halt vor Augen, dass mein Leben endlich ist und dass ich nicht ewig jung bin und dass ich tatsächlich irgendwann bald sterben werde. Und ich mir, das ist etwas, was ich sag mal, wenn ich über die Straßen laufe und dann sehe ich manchmal ein behindertes Kind. Ich fühle mich dann immer wenn ich das sehe, fühle ich mich extrem schuldig. Im Sinne, und ich frage mich dann, warum geht es mir so gut? Und aus dieser Schuld, ich könnte mir jetzt darüber philosophieren, ob ich schuldig bin oder nicht, oder ob man schuldig ist in dem Sinne, oder ob das Kind einfach Pech hat zum Beispiel. Und dann sehe ich manchmal die Kinder, wie sie mich angucken, wahrscheinlich aus Neugier oder was auch immer. Und ich bilde mir immer ein, wie sehr dieses Kind mit mir tauschen wollen würde. Ich sage, das ist, okay, du bist ein großer junger Mann, du hast 2 Beine, 2 Arme, dir geht's gut. Und du willst mir jetzt gerade erzählen, dass du keine Lust hast. Ist es dein Ernst eigentlich? Und das berührt mich immer sehr tief. Und ich erinnere mich dann oft daran, dass ich mit diesem Geschenk gesegnet bin und dass es eine Beleidigung ist für all die Menschen, die das nicht haben, wenn ich jetzt einfach daheim faul liege und irgendwie Netflix gucke oder so und tatsächlich mein Potenzial verschwende. Und ja, ich merke schon wieder, dann kickt es bei mir immer voll durch. Und sagst, ja. Okay, du musst jetzt wirklich gehen, weil alles andere ergibt wirklich gerade gar keinen Sinn.
Das ist übrigens für mich das größte Learning aus unserem Gespräch. Das hast du am Anfang auch schon gesagt. Hey, es ist wirklich eine Beleidigung, dieses Potenzial nicht zu nutzen. Das hat mich sehr inspiriert. Vielen Dank dafür.
Ja, so sehe ich es tatsächlich.
Ja, das ist toll. Also ja, das ist wirklich toll. Ich bin gerade hier im Hotel und dachte mir, okay, und nach unserem Telefonat werde ich sowas von in dieses Fitnessstudio hier runterlaufen. Mache ich wirklich.
Das würde mich freuen, ja.
Was ich auf deiner Website gelesen habe, und das fand ich auch sehr, sehr inspirierend, weil du ja sagst, you don't have to train hard, you have to train smart. Und das Ganze kann man auch auf den Rest seines Lebens übertragen. Absolut. Können wir darüber noch sprechen?
Ja, Können wir gerne. Hast du da noch einen Kernpunkt oder soll ich da einfach mal losschießen?
Leg mal los, ich frage dann Fragen.
Ohne jetzt zu weit auszuschweifen, ist es Fitness, und das ist ja etwas, warum ich als Autor heute sehr erfolgreich bin, aber auch gleichermaßen verhasst bin, mehr oder weniger, bei manchen Leuten, weil ich viele konventionelle alte Dinge, die nicht immer schlecht sein müssen, aber in Frage stelle. Und sehr wissenschaftlich arbeite und auch bestimmte Dinge hart kritisiere, die ich jeden Tag im Fitnessstudio leider beobachte. Sei es von der Übungsauswahl bis hin zu der Auswahl der Routine, bis hin, ob man bis zum Muskelversagen trainiert oder nicht. Das ist natürlich jetzt absolutes Nerdzeug, Fitness-Nerdzeug, wo ich jetzt nicht zu tief gehen will. Dennoch ist es, habe ich eins gelernt, dass nichts so ist, wie es scheint, zumindest im ersten Moment. Und es gibt eine vermeintliche Wahrheit, die aber nicht der Wahrheit entspricht. Im Fitness oder beziehungsweise im wissenschaftlichen Genre nennt man das den Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt im Grunde das Verhältnis aus Selbstbewusstsein zum eigenen Wissensgrad in einer bestimmten Thematik. Weiß nicht, hast du schon mal gehört von?
Ja.
Und das Witzige ist, dass die Leute, die ganz am Anfang ihrer Wissensreise stehen, mehr oder weniger, das allerhöchste Selbstbewusstsein haben. Und so ging es auch mir damals, dass ich mit 20 ins Fitnessstudio bin und wenn ich mir heute die Jungs angucke, 17, 18, 19, und ich sehe das auch im Internet unter den Kommentaren, die wissen, die haben alles besser verstanden schon. Die wissen, wo der Hase langläuft, obwohl sie offensichtlicherweise null Resultate bisher erzielt haben und nicht nur im Hauch davon wissen, was es noch alles gibt. Das große Unbekannte sozusagen, ne? Von dem sie nicht wissen, dass es das einmal gibt. Und wenn man das zumindest akzeptiert, dann ist man zumindest mal einen Schritt weiter. Und es gibt in vielen Themengebieten, bin ich der Meinung, Wissen, was verborgen liegt und wonach man forschen muss. Und so ist heute eines meiner Vorteile, dass ich mich seit 6 Jahren mehr oder weniger jeden Tag mittlerweile hauptberuflich damit beschäftige, nach dieser Wissenssuche. Und das, was ich mache, ist nahezu perfekt. So möchte ich es mal meinen. Ich will es jetzt auf 93%, 94% sagen, dass das an 100% ist von dem, was tatsächlich geht. Deswegen komme ich zum Beispiel mit nur 3 Tagen Training die Woche davon und habe trotzdem diese überdurchschnittlichen Resultate in Kombination mit der hohen Konsistenz bzw. Zeit, die ich einfach am Stück trainiere. So habe ich es aber auch in vielen anderen Lebensbereichen wahrgenommen. Und für mich ist der Weg zu einem körperlichen Ziel die allerbeste Metapher, um Erfolg im Leben zu verstehen. Für mich ist das der allerbeste Lehrer gewesen, aber als Miniatur und Abkürzung. Ich sage zum Beispiel zu jedem Menschen, okay, du willst wissen, wie Erfolg funktioniert, dann bekomm ein Sixpack. Das kannst du in der Regel zwischen 4 bis 6 Monaten schaffen, je nach Ausgangslage. Und dann wirst du wissen, wie Erfolg im Leben funktioniert. Denn man wird unweigerlich gegen eine Wand rennen. Eine Wand wäre zum Beispiel, ich gehe 6-mal die Woche. Okay, ich komme hier nicht weiter, das scheint nicht zu funktionieren. Ich muss umdenken. Ich muss mich in Selbstreflexion üben und eventuell nachforschen, wie es wirklich funktioniert. Okay, dann kommt der nächste Teil Ernährung dazu. Okay, ich muss die Ernährung meistern. Ich muss auch machen, wenn es weh tut. Ich muss über eine gewisse Grenze gehen. Ich muss gucken, wo ist die Grenze, wie kann ich mit der Grenze umgehen? Und muss das so sein? Und das Gleiche sehe ich in allen Lebensbereichen, sei es in der Selbstständigkeit, sei es in dem Schreiben eines Buches. Das ist so, wenn man es runterbricht, ist das alles das Gleiche. Und so beobachte ich auch viele. Deswegen finde ich, es gibt ja das Sprichwort, Erfolg zieht Erfolg an, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass wenn man eine kritische Grenze im Leben in irgendeinem Bereich überschritten hat, kann man das sehr gut auf andere Lebensbereiche anwenden. Und ja, das ist so dieser, wenn ich sage, okay, es geht nicht darum, hart zu trainieren, es geht darum, smart zu trainieren und dann auch wieder hart sozusagen, aber nicht, dass man nicht nur auf den Schmerz sich fokussiert, auf den Härtegrad in allen Lebensbereichen. Und da sind wir Menschen meiner Meinung nach sehr masochistisch veranlagt, dass es irgendwie immer wehtun muss. Es gibt Zeiten, das ist notwendig, ohne Frage, wo man vielleicht härter machen muss als sonst. Dennoch ist das nicht immer der erfolgsversprechendere Ansatz. Und ich glaube, vieles geht in der, oder viel Erfolg steckt in der Recherche, in der Selbstreflexion, dass man versucht, den Weg zu finden, der sich tatsächlich herauskristallisiert hat, dass das funktioniert, mehr oder weniger. Und
Da kommt und das hör mit her. Den Dingen auf, die nicht funktionieren. Also das ist mir so stark aufgefallen bei ganz, ganz vielen Menschen, die erzählen, dass sie so viel arbeiten. Die machen extrem viele Dinge, die nicht funktionieren und betiteln sie trotzdem als Arbeit. Und am Ende bleibt dann möglicherweise ein oder zwei Produkte übrig, die wirklich Einkommen produzieren, die wirklich Effektivität mit sich bringen. Und der Rest ist eigentlich immer nur so, ich tue so, wie wenn ich total viel arbeite. Ja. Ist es aber eigentlich gar nicht.
Genau, das ist aber eine schwierige Erkenntnis, ne? Weniger von dem zu tun, was nicht funktioniert, und mehr von dem, was funktioniert. Da kann ich ja kurz ein Trainingsbeispiel auch bringen. Einer der beliebtesten Übungen, die die Jungs im Fitnessstudio und auch Männer trainieren, ist das sogenannte, sind die Flies am Kabelzug, wo du am Turm stehst und dann im Grunde vorne zur Brust ziehst das Kabel. Und das wahrscheinlich ist das so beliebt, weil man sich ja selbst im Spiegel sieht. Und dann ziehen die Jungs ein ganz böses Gesicht dazu und dann so, ich bin es hier und so, und ich pumpe mich voll auf. Das ist tatsächlich einer der ineffektivsten Methoden, um seine Brust zu trainieren. Also es ist von allen Brustübungen ist das tatsächlich aus meiner 6-jährigen Erfahrung die vermutlich schlechteste. Okay. Es ist, glaube ich, einer der größten Übungen fürs Ego. Und um irgendwie einen dicken Matzen zu machen. Aber wenn wir uns angucken, wie der Muskelaufbau funktioniert, auch ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, ist eine höchstmögliche mechanische Last, die auf der Muskulatur lastet, der Haupthypertrophie-Treiber. Also wie viel Kilogramm hat jetzt die Brust tatsächlich bewegt? Das lässt sich tatsächlich in Zahlen runterbrechen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine andere Übung nimmt, zum Beispiel Schrägbankdrücken mit der Langhantel, wird man seine Brust viel besser überladen können. Drückst du zum Beispiel, weiß ich nicht, 60, 80 Kilo auf ein paar Wiederholungen, dann hast du 1 bis 2 Tonnen im Training bewegt. Während, wenn man das runterbricht, bei so einem Kabelzug sind das vielleicht 30, 40 Kilo, die nur bewegt werden. Und dann kommt man vielleicht auf 800, 900 Kilo, die tatsächlich bewegt wurden. Das heißt, derjenige, der das Langhanteltraining macht, bewegt wahrscheinlich das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache, in seinem Training mit der Brust, worauf die Brust deutlich besser Muskeln aufbaut. Und dann komm ich halt zum Beispiel her und mach das 2-mal die Woche. Und dann weiß ich, okay, es funktioniert und meine Brust wird hypertrophieren und größer und stärker werden. Während die Jungs sich noch Jahre am Kabelzug abquälen.
Und angeilen.
Genau, und angeilen und immer mehr von dem Falschen machen. Ja. Und tatsächlich nie sich in dieser Selbstreflexion üben oder eventuell zugeben, dass es gerade nicht funktioniert, was sie machen. Und ja, da haben wir, und ne, das ist mehr vom Falschen, macht es halt leider nicht besser. Das hat es mir einer meiner Mentoren so erklärt, oder das ist das Beispiel, wo man sich mal selbst reflektieren kann. Jeder glaubt wahrscheinlich, dass er frei davon ist. Ist aber wahrscheinlich nicht der Fall. Es trifft jeden, mich genauso. Wenn man zum Beispiel einen Schlüssel verloren hat, dann, so geht's mir zumindest, dann sucht man den an einem Ort, dann ist er da nicht, dann geht man weiter. Und dann geht man nochmal an den ersten Ort und sucht doch nochmal gründlicher. Aber der ist ja immer noch nicht. Ja. Und das ist so in ganz vielen Lebensbereichen der Fall. Anstatt dann zu akzeptieren, okay, da ist er dann wirklich nicht gewesen. Da ist dann das Ergebnis, also das Ergebnis X ist dort einfach nicht. Und ich sollte nicht mehr Kraft und Zeit investieren, es dort zu finden, mehr oder weniger. Mhm. Aber das ist leichter gesagt als getan.
Ja, ja. Da können wir jetzt noch Stunden weiterreden. Ich habe extrem viele Leute kennengelernt, auch so Business Partners, die dann in verschiedenen Arten und Weisen miteinander arbeiten. Der eine verdient das Vierfache, arbeitet fast nichts mehr. Der andere verdient im Verhältnis eben halt ein Viertel, arbeitet aber 24/7 und so. Und wenn man sich dann das anguckt, das ist mein Prozess gerade, dieses Work Smart, Not Hard. Vor allem wir in Deutschland, wir sind doch so groß geworden, je mehr du arbeitest, umso mehr verdienst du auch, umso mehr bist du auch wert und.
Halt mich auf dem Laufenden, wenn du auch da den Heiligen Gral gefunden hast.
Ich auf jeden Fall recht. Ich bin auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg gerade und muss sagen, dass du mich aber auch mit deinem Training da nochmal sehr inspiriert hast, finde ich super cool. Vielen Dank.
Also ich find das halt tatsächlich sehr wichtig, den Trainingsaspekt her, um da vielleicht nochmal einen nachzuschießen. Viele Leute denken, also das ist auch ein bisschen, was ich versuche mit meiner Arbeit heute und auch die nächsten Jahre irgendwie zu schaffen, dass das Training weit mehr ist, als nur pumpen zu gehen, mehr oder weniger, oder dass es darum geht, irgendwie geil auszusehen und dass man mehr Frauen bekommt oder so. Das sind so in meiner Welt die allerschlechtesten Gründe, trainieren gehen, dass man ins Training gehen sollte, weil das ist alles nicht der Fall.
Was?
Du wirst nicht, also das ist vielleicht eine andere Story.
Toll. Ja, aber warum führe ich denn überhaupt das Interview jetzt?
Also wenn ich eins gelernt habe, wirklich super vieles ist Scam. Und wenn man, also du wirst attraktiver sein, schon, aber die Traumfrau, wenn du sie haben willst, die findest du dann auch
in der Pommesbude.
Nein, auch nicht so. Aber wenn du hoffst, dass dadurch alles besser wird, dann ist es die falsche Motivation. Denn es kann sein, dass du halt im Kopf irgendwie noch trotzdem ein Spaten bist und dich dann deiner Traumfrau trotzdem nicht attraktiv findet. Das muss schon ein großes Gesamtbild sein, so möchte ich es mal meinen. Dennoch ist der philosophische Grund, der mich auch zutiefst motiviert, dieses Ausleben des Potenzials. Und was ich mich immer frage, ist, wer könntest du sein, wenn alles tatsächlich rund läuft? Wenn man aktiv im Leben ist, wenn man wach ist, wenn der Körper funktioniert, wenn man energiegeladen ist, wenn man nicht krank ist, wenn man hinten raus 10, 20, 30 Jahre höhere Lebensqualität hat, länger leben kann, wie viel mehr könnte man von der Welt sehen? Wie viel mehr Liebe könnte man geben? Wie viel produktivere, kreativere Arbeit könnte man leisten? Wie viel mehr Geld könnte man verdienen? Und das sind so all diese Dinge, die hinten raus erst kommen mit einem fitteren Körper. Und das sollte man sich immer vor Augen halten, dass man nicht nur fürs Jetzt trainieren geht, sondern auch für die Zukunft vor allem. Und ich glaube, es gab mal eine Forschung, eine Untersuchung von, jetzt habe ich es vergessen, es war nicht vom Forbes Magazine, auf irgendein großes Business Magazin, die auch rausgefunden hat, dass zum Beispiel der Return on Investment von einer guten Ernährung bei 1:12 liegt. Das heißt, wenn du, also ja, das, was du gutes Essen in dich investierst, wirst du wahrscheinlich 12-fach zurückbekommen. Das war jetzt bezogen auf Mitarbeiter in einer großen Company und wie sich das auf die Produktivität auswirkt, wie sich das auf die Anwesenheit bzw. das Fehlen der Krankheit auswirkt. Und das sind so viele Dinge, die super, super doll mitschwingen und das, was den Leuten im Grunde gar nicht klar wird oder was glaube ich noch nicht so oft gesehen wird, dass es nicht nur darum geht, ja, du hast jetzt irgendwie Muskeln und bist irgendwie definiert oder was auch immer. Nee, das ist das Abbild davon. Das ist eins dieser Vorteile davon. Und manche Leute kritisieren mich darin, dass sie ja sagen, okay, komm mal in die Jahre 40, 50 Jahre und werd mit den echten Leben im Leben konfrontiert. Und dann muss ich immer müde lachen und sag mir, tut mir total leid, dass du das nicht siehst und wie besser dein Leben sein könnte und wie kraftvoll du dich dann diesen Herausforderungen stellen könntest, wenn du denn gesund wärst. Und so sehe ich das tatsächlich, dass Fitness einen immer begleiten sollte, mit der Routine, die fest ist hoffentlich, und in das eigene Leben passt, aber auch als Quell zu sehen für allen anderen Erfolg im Leben. Das ist so wie soll ich sagen, darüber müsste man auch stundenlang drüber nachdenken. Aus der Bibel gibt es das Zitat, das mit Matthäus-Prinzip. Jetzt vereinfacht gesagt, die viel haben, die werden noch mehr bekommen und die nichts haben, die wird noch alles genommen werden von Gott, mehr oder weniger. Und so sehe ich das auch mit der Gesundheit. Wenn man sich nur jahrelang oder seine Gesundheit ignoriert, wird einem aufgrund dessen irgendwann alles genommen werden und auf die Füße fallen. Da kannst du noch so viel Geld haben, da kannst du noch so viel geackert haben und was auch immer. Wenn du in diesem Lebensbereich nicht Acht gibst, wird dir alles auf die Füße fallen. Und ich glaube aber zutiefst, dass auch das Gegenteil der Fall ist. Wenn du lange gesund bist, wenn du lange aktiv bist, dann wirst du hoffentlich genügend Zeit haben und auch Kraft, um dies nutzen zu können, um auch Wohlstand in allen möglichen Lebenslagen für dich manifestieren. Sei es finanzieller Natur, sei es mit Freunden, in der Liebe, mit seinen Kindern, was auch immer, dass du einfach da bist und mehr aus mehr machst, sozusagen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Und dass es nicht nur um ein kurzfristiges ästhetisches Abbild gibt, was mich ohne Fragen motiviert hat. Aber das sorgt im Grunde nicht mehr dafür, oder das hält meine Motivation nicht hoch, sondern was mich immer noch sehr motiviert ist, super fit zu sein in meinen 40ern, 50ern, 60ern. Und denke, okay, wenn ich irgendwann eine Familie habe, dann kann ich mit denen immer noch spielen, rennen gehen und ich kann auch mehr arbeiten, kann länger arbeiten. Also im Sinne von zeitlich gesehen noch in den 50ern, 60ern und all die Dinge machen, auf die ich super Bock habe und muss halt irgendwie nicht im Rollstuhl sitzen, also jetzt mal metaphorisch ausgesprochen und bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen.
Live your life to the fullest.
Ja, und da gehört Fitness auf jeden Fall dazu.
Ja, Dankeschön. Also war nochmal ganz wichtig zu verstehen. Also es ist ja nicht nur Fitness und dann bist du hübsch, sondern das ergänzt ja alle anderen Bereiche des Lebens auch. Ja. Mein Learning war da, ich war nie der große Sportler, ich war immer der Musiker. Jetzt bin ich mehr Sportler als Musiker gerade. Ich mache das einfach, weil ich mich danach gut fühle. Also es ist ein rein egoistisches Ding, warum ich im Fitnessstudio mich stelle oder joggen gehe oder, weil ich mich danach halt gut fühle und übrigens stärker fühle und erfolgreicher fühle, selbstbewusster fühle. Deswegen. Genau. Und ich glaube, das ist auch noch so ein...
Ja, du hast ja tatsächlich... Das ist ja, das im Grunde, ich finde das ja immer fast am langweiligsten, warum man Fitness machen sollte. Aber es gibt ja all diese bewiesenen Vorteile. Ne? Du hast ein geringeres Krebsrisiko, ein geringeres Diabetes Typ 2 Risiko, geringeres Depressionsrisiko, besseres Herz-Kreislauf-System. Neueste Studien aus 2019 zeigen sogar, dass Krafttraining die beste Präventionsmaßnahme für Alzheimer ist, weil mehr Blut ins Gehirn transportiert wird. Und dann ist es, glaube ich, das Hormon Irisin, was ausgeschüttet wird, was im Grunde die kognitiven Fähigkeiten im Gehirn steigert und. Und es gibt tatsächlich, was auch super spannend ist, aber da wird die nächsten Jahre auch noch mehr geforscht werden müssen, dass man sich zum Beispiel, wenn man sich unter hohen Lasten seinen Körper aussetzt, also schweres Krafttraining, so wie ich es ja auch lehre, mehr oder weniger, dass das in den Extremfällen, also wenn es halt wirklich darum geht, mal seine Maximalkraft zu durchbrechen, dass das auch bestimmte Proteinogene und DNA-Stränge überhaupt erst freischaltet, die im Grunde dann dafür sorgen, dass wir zu dem werden, wer wir überhaupt sein könnten. Also es gibt ein gewisses Potenzial und das ist tatsächlich DNA-technisch nicht sofort freigeschaltet mit der Geburt, sondern wird im Grunde erst aktiviert durch Herausforderungen, durch wenn man sowohl körperlich als auch mental gewisse Hürden durchbrechen muss, wie zum Beispiel, wenn man sich selbstständig macht und sich mit dem all dem Stress rumschlägt, das verändert einen. Man ist dann nicht mehr der Gleiche und man wird abgebrühter, wahrscheinlich dann auch daraus, weil man bestimmte DNA-Stränge, das kann ich jetzt nicht 100% wissenschaftlich bewegen, aber es scheint in diese Tendenz zu gehen, wissenschaftlich gesehen, dass bestimmte DNA-Potenzial überhaupt erst aufgeschlossen werden und dass man dann zu dem wird, der man tatsächlich sein wird. Neben dem, dass man sich tatsächlich besser fühlt. Und so ist es ein super spannendes Thema tatsächlich.
Ich würde am liebsten den ganzen Tag mit dir weiterreden, aber die Stunde ist um.
Tatsächlich, eine Stunde.
Bumm, so schnell geht das.
Ja.
So schnell geht das. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte uns doch super gerne auf iTunes mit 5 Sternen. So werden wir immer weiter nach oben gerankt, können so viele Leute wie möglich inspirieren. Tja, dein Podcast heißt wie?
Das ist der No Bullshit Body.
Oh, wie geil. Okay,
dann. Klartext auf dem Weg zum Traumkörper, genau.
Spreche ich hier auch mal eine Empfehlung aus. Alle Links kommen in die Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Freue mich auf die nächste Folge und dir, lieber Tja, herzlichen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.